Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge. Wir sind jetzt über 80, oder? Folge von?
Nee, ich glaube, nee, wir haben jetzt nicht? 62 Folgen, 63.
Ach,
ich glaube,
bei der 3. Ach, der andere war über, bei der anderer
Folge
war über 80.
Folge 63 sind wir.
63, ja, da sind wir ja noch jung. Ne? Aber ja. Wer hätte das gedacht, dass wir, ich habe gedacht so, ja, so 30, 40 Folgen, aber jetzt, aber wir, es kommen ja immer neue Themen, es kommen ja immer wieder Sachen,
ja.
In dem Moment, wo man anfängt zu labern, dann passieren ja, gehen ja neue Türen auf.
Absolut, und die naheliegendsten Sachen, über die reden wir ja eigentlich erst jetzt, ne? Also wir haben über das Ampelmännchen geredet, über das Sandmännchen, und heute reden wir auch über ein Thema, was eigentlich auf der Hand liegt, und die Themen, die wirklich am nächsten dran sind, die haben wir bisher eigentlich ausgeklammert. Also auch zum Beispiel, wir haben noch nicht über die Mauer geredet und solche Geschichten. Ja. Und die Mauer wird ja auch dieses Jahr zum 60. Mal, ein Jubiläum möchte ich jetzt nicht sagen, aber das wird zum 60. Mal sich jähren.
Es jährt sich.
Genau, ja, zum 60. Mal.
Aber das sind so Themen, Jahr. Ich weiß auch gar nicht, warum wir die so umgangen sind, aber ich glaube, weil sie uns, um das jetzt mal im Ruhrgebietsduktus zu sagen, die sind uns so ein bisschen mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen.
Ja,
kennst du das, wenn man das sagt? Ja,
genau.
Das kennt man auch in Berlin, ja.
Das kennt man in Berlin auch, ja.
Das kennt man in Berlin auch tatsächlich. Das machen Leute in echt auch. Die springen einem im Arsch ins Gesicht.
In Berlin sagt man mit einem blanken Arsch ins Gesicht gehuppt.
Mit einem blanken Arsch ins Gesicht. Aber vorher, bevor wir in Medias Res gehen, nochmal einen schönen Gruß.
Ach du, bevor wir in Medias Res gehen, müssen wir natürlich noch auf eine Sache hinweisen. Nicht nur auf unseren Lieblingsschwestern-Podcast Drückst du mal Rekord, sondern die liebe Martina Brandl, die ja Schriftführerin und Sprecherin dieses Podcasts ist. Ihr Mann macht auch mit. die hat einen neuen Song rausgebracht. Hast du das schon
ganz
mitgekriegt?
Ganz hervorragendes Lied. Ja, genau.
Ich kenne alle meine Follower persönlich.
Ja.
Und der Song ist großartig. Das ist ein Hip-Hop. Das ist, man könnte fast sagen, es ist viel zu klug und viel zu anspruchsvoll. Musikalisch ist es etwas, wovon, glaube ich, Capital Bra oder wie die alle anderen heißen, Samra und so, die werden also, verstehe ich nicht, was soll das sein, Alter? Was ist das?
Capital Bra soll mal schön Pizza verkaufen da. Das können die gut. Aber
ich glaube,
Das ist ganz toll. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, finde ich, den Einsatz des Autotunings von Martina. Das Autotuning ist so diese, wenn das so leider, das kennt man von Das machen diese Rapper und diese was war denn das nochmal bei Phil, bei Lass uns was Besonderes bestellen, Cloud Rap, ja. Und das ist, der macht das ja auch mit so einem Gerät. Und diese ganzen Rapper, die machen das ja total unironisch. Und wenn ich sowas höre, könnte ich mich Kackeiern vor Lachen, weil es so bescheuert ist, so ein durches, ein Effekt, der so dermaßen durch ist, schon nach wenigen Sekunden, und die denken wirklich, das wäre was Tolles, und Martina und Martin setzen das ganz wunderbar ein. Aber jetzt mal was anderes, wenn Martina und Martin unsere Schriftführer sind, was ist denn mit I.M. Heinrich dann, was ist der denn dann für unseren Podcast?
Der ist unser I.M. Wie übrigens, muss dazu sagen, ich bin auch ganz schön stolz auf unsere Patreons und auch generell auf unsere Fans, das sind alles unsere EMs. Ich würde die alle gerne unsere EMs nennen, weil sie uns ja auch wirklich Input geben. Nicht nur, dass sie uns auf Fehler hinweisen, sondern dass sie uns ganz oft auch Rückmeldungen geben und positive Rückmeldungen geben. Und sie beherrschen die deutsche Sprache und sie verneinen auch nicht Rechtschreibung und Grammatik. Was sehr angenehm ist, wie du ja weißt, in den sozialen Medien liest man ja manchmal Sachen, die man gar nicht versteht, weil sie einfach so schreiben, wie sie gerade sprechen. Also nicht, wie sie denken,
oder
weil denken ist ja wieder was anderes.
Es ist ja bei eBay Kleinanzeigen auch so, dass die Leute da Sachen dabei sind. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Leute gar nicht mehr eintippen, sondern ins Handy reinsprechen. Und dann kommt das dann dabei raus. Ich glaube, das machen die.
Das sind auch Leute,
die mit dem Handy vor dem Mund in der Hand durch die Gegend laufen. Also hat man früher ja öfter gesehen. Noch ohne Maske und so. Und dann das Handy wie so eine Tafel Schokolade vor sich halten und mit der Schokolade sprechen. Das sieht so bescheuert aus. Und das muss man denen auch mal sagen. Aber das muss ich wirklich sagen, auch bei bei meinem anderen Podcast, bei Streter Bender Streberch, da sind doch einige dabei, ohne jetzt beleidigend zu wirken, wo man denkt so, ja, dann, warum hörst du den Podcast dann, wenn du das nicht verstehst? Dann lass es doch einfach. Es gibt doch so viele Podcasts. Da muss ich wirklich sagen, da haben wir uns ein wunderbares Klientel zusammengebaut.
Ja, unsere
IM Heinrich hat mich ganz entsetzt angerufen und gesagt, wieso ich denn Gotti nicht kenne. Also Martin Gottschild, über den wir letztes Mal ausgiebig geredet haben. Und ich muss das auch zu meiner Schande gestehen, ich hatte ihn wirklich nicht auf dem Schirm. Also Martin Gottschild, der das unser Sandmännchen für Erwachsene synchronisiert, unter anderem auch mit deinem Freund Stefan Kaminski und David Nathan. Ja. Und der ja gerade den Asterix übersetzt hat, Schwabylon Berlin. Und ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, ich hatte ihn nicht auf dem Schirm, aber ich bin seit letzter Woche der größte Gotti-Fan des Ruhrgebiets. Zumindest. Ich weiß nicht, woanders noch, aber Gotti ist wirklich, ich habe mir viele Sachen von ihm angeguckt, du hast mir auch noch was geschickt. Und Gotti, ich weiß nicht, falls du das hörst, einen lieben Gruß, gerne mal auf ein Bierchen, wenn es wieder geht, bald im Sommer und in Berlin. Also ich finde dich ganz toll. Und das Schöne ist, wenn man jemanden nicht kennt, und das ist ja bei Musik auch so, das kennst du. Und dann entdeckt man auf einmal jemanden und dann tun sich wirklich Scheunentore auf einmal auf ganze Universen. Und das habe ich gerade mit Gotti, ich entdecke den gerade und der strömt so auf mich ein. Das ist ein sehr schönes, warmes Gefühl, das ich habe bei ihm auch, auf jeden Fall.
Ja, der ist super. Der ist wirklich super. Und in dem Zusammenhang natürlich nochmal ein Gruß an I.M. Heinrich und sein nach wie vor sehr empfehlenswertes Buch. Hier heißen alle Ronny, auch die Jungs, gibt es überall, er sagt ja, gibt es in jedem Buchhandel, aber auch beim Höllenfürsten, ein sehr lustiges, intelligentes, cooles, schnelles Buch. Also das neue Buch von Nils Heinrich auch unbedingt nicht beim Höllenfürsten, aber am besten kann man es sich natürlich bei seinem Buchhändler des Vertrauens kaufen.
Genau, und Leute, die vor allen Dingen unseren Podcast auch mögen und sich für das Thema Ost-West auch interessieren, da ist das ein Must-Read, muss ich wirklich sagen. Das ist ein absolutes Must-Read.
Sehr, sehr lustig.
Und nun kommen wir zu dem Thema des dieswöchigen Podcastes, der in diesem Moment noch keinen Titel hat, aber vielleicht, das ist ja immer bei uns so, dass während wir sprechen, kommen wir irgendwann mal vielleicht auf den Titel.
Das stimmt.
Es geht um das Thema, auch wieder so ein Thema, das eigentlich total offensichtlich ist, Flucht im Film.
Ja.
Und der Ausschlaggeber war, dass ich letzte Woche Ballon gesehen habe von Michael Bulli Herbig. Bulli hat das beworben, weil das irgendwie auf Sat.1 lief, aber man kann diesen Film ja überall sehen, also ich glaube sowohl auf Netflix und halt auch bei Amazon Prime, also in allen möglichen Streamingdiensten ist dieser Film zu sehen. Und es war einer dieser Filme, die ich jetzt erst gesehen habe, wo ich mich im Nachhinein dann auch wieder geärgert habe. Es gibt so Filme, die, wo jeder sagt, das musst du sehen, den musst du sehen, der ist toll. Und man selber sagt so, nein, das interessiert mich nicht. Wenn das jeder sieht und das jeder gut findet, dann ist das nichts für mich. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, dieses Phänomen.
Ja, doch, das kenne ich sehr gut, ja. Ja, und ich habe diesen Film vor 2 Jahren, da lief der auch schon auf den Streamingportalen, und ich wollte ihn ja auch im Kino sehen. Und ich habe ihn dann bei den Streamingportalen gesehen und war sofort begeistert, habe ihn mittlerweile jetzt 3-mal gesehen und er wird wirklich von Mal zu Mal immer besser. Vielleicht nochmal für diejenigen, die gar nicht wissen, worum es geht. Also der Film heißt Ballon, Regie Michael Bulli Herbig, bekannt natürlich, eigentlich Bulli ist bekannt geworden durch Shoot as Manitou, brauchen wir jetzt nicht zu erklären. Es ist ein Film aus dem Jahre 2018 und es geht um die Ballonflucht eines von zwei DDR-Ehepaaren, die 1979 mit einem Heißluftballon versucht haben, die DDR zu verlassen, aus Pößneck rüber über die bayerische Grenze. Und die Geschichte.
Und darüber haben wir beim letzten Mal auch schon gesprochen, weil es ja um die Sandmännchen-Folge geht, wo der Sandmann
genau.
mit dem Ballon anreist. Und das war zu der gleichen Zeit. Das führte dann doch zu gewissen Unstimmigkeiten im Politbüro. Was?
Das kann man wohl sagen. Nein, und das Interessante an diesem Film ist, den, ich glaube, also Hennes hat es jetzt nochmal bekräftigt und ich kann das auch wirklich nur nochmal unterstreichen mit Filzstift, sage ich jetzt mal. Dieser Film ist großartig. Wir werden gleich nochmal eingehen, warum der Film so großartig ist, aber die Geschichte ist eben die, der Film fängt damit an, dass sie diesen Fluchtversuch machen und dieser erste Fluchtversuch scheitert. Und dann planen sie den zweiten Fluchtversuch. Aber sie haben den Ballon, beziehungsweise eben auch diese, die, wie sagt man, die nicht die Fahrgastzelle, sondern diesen
den Korb.
Ding, wo sie, den Korb. Der lag wohl irgendwo noch an der DDR-Grenze rum. Und da ahnte die Stasi und die NVA und die Grenztruppen ahnten, aha, da wollten wohl welche fliehen. Und der Oberstleutnant von der Stasi, gespielt von Thomas Kretschmann, weiß, aha, die planen also jetzt nochmal einen zweiten Versuch, weil es ihm beim ersten Mal nicht gelungen ist. Und er versucht alles rauszufinden, wer das sein könnte. Also ein Zeitlauf, ein Wettlauf um die Zeit beginnt, was wahnsinnig spannend ist und natürlich für einen Kinofilm sensationell ist. Und wie dieses ganze Ding endet, ist grandios und wie das alles inszeniert ist, ist grandios. Aber dieser Film ist wahnsinnig spannend, erzählt ganz, ganz viel. Aber das ist so die Grundgeschichte sozusagen des Films. Und jetzt kannst du wieder als Cineast übernehmen.
Es ist ein Meisterwerk, weil du ja, gerade sagst, es basiert ja auf tatsächlichen Begebenheiten, ist ja historisch, ne? Die sind ja wirklich rüber gemacht in den ja. Süden. Man sagt immer so, sie sind von den Osten in den Westen, eigentlich sind sie von den Norden in den Süden geflohen. Deswegen spielt ja das Thema Nordwind auch so eine wichtige Rolle bei dem Film. Also sind von Thüringen nach Bayern oder nach Oberfranken halt, da bei Hof, sind die dann halt gelandet, wirklich kurz hinter der Grenze. Und ich saß da und habe wirklich gedacht, okay, ich weiß ja, was passiert. Ich weiß am Ende, wo wir gerade dabei waren, schon hier, alles wird gut. Aber wie es halt dazu gekommen ist. Und der Film ist von Anfang bis zum Schluss spannend. Und zwar richtig spannend. Die Dramaturgie, das Pacing, also das Timing quasi, wie der Film, die Taktung des Filmes. Es ist nicht so, dass man zwischendurch mal denkt, ach, jetzt gehe ich mal eben kurz pinkeln, sondern man will trotzdem dann solche Sachen dabei sind, wie sie sind dann mal in Berlin kurz und auch da, ist die Spannung, wird aufrechterhalten, natürlich durch die Omnipräsenz der Stasi und dadurch, dass sie sich immer verfolgt gefühlt haben. Und ich habe da wirklich gesessen, ich habe gesagt, Bulli, leck mich am Arsch. Du hast wirklich dein Spielberg studiert und du weißt wirklich genau, was du machst. Also nicht nur die Schnitte und die Kamerafahrten. Es gibt eine Kamerafahrt, wo sie so durch ein Waldgebiet fahren, wo daneben, ich nehme an, es ist eine Drohne, aber es erinnert sehr an den Anfang von Shining, auch wo der Hubschrauber dem Auto folgt, was man so bis dahin noch nicht gesehen hat. Mittlerweile gibt es ja Kamerafahrten und noch und nöcher mit Drohnen, da man kann ja mittlerweile alles machen. Aber auch da ist es so, dass es so eingesetzt ist, dass es einfach total stimmig ist. Und es gibt auch, weil ich hatte ja dieses Problem, dass ich dachte, ja, Bulli Herbig will jetzt ernst werden. Ja, hahaha, schön, ja, prima, mach mal. Und das ist so ein Zynismus. Das hatte ich damals auch mit Billy Elliot. Ja, Billy Elliot hieß es, du musst irgendwie sehen. Ich so, ich interessiere mich nicht für Jungs, die Ballett tanzen, das ist mir zu doof. Und dann hatte ich diesen Film lange hier und auf DVD und habe ihn mir dann endlich mal angeguckt und habe mich die ganze Zeit drüber über mich selber geärgert, was für ein zynisches Arschloch ich doch war. diesen Film so lange liegen zu lassen und ich habe hier gesessen und geheult und Rotz und Wasser. Ich glaube, ich habe dich am gleichen Tag noch angerufen und ich habe gesagt, Thomas, ich bin so ein Arschloch, warum habe ich diesen Film nicht gesehen? Und genau das Gleiche war halt auch bei Ballon und ich muss wirklich meinen Hut ziehen. Es gibt auch keinen Comic Relief in dem Sinne in dem Film. Es gibt ein paar leichtere Momente natürlich, aber es ist nicht so, dass Bulli am Ende jetzt als Franz Josef Strauß auftritt oder so. Ja. Was man hätte machen können, auch die ganzen Schauspieler und so weiter, da ist, ich glaube, die komischste Figur ist wirklich Thomas Kretschmann in dem Film. Ich möchte diesen Film wirklich mit Der weiße Hai vergleichen. Und Thomas Kretschmann spielt den Hai. Also er spielt den Jäger. Es ist aber seine Motivation ist nachzuvollziehen. Ja. Er spielt ihn als Mensch. Es gibt ein paar lustige Szenen, aber so ein paar augenzwinkernde, humoristische Szenen. Er ist in dem System drin. Es wird jetzt nicht irgendwie gesagt, das sind jetzt die Bösen und so, sondern es wird wirklich auch nach der Motivation gesucht. Nicht nur bei der Familie, die flüchten wollen, wo die Motivation klar ist, sondern halt auch bei dem Nachbarn, der bei der Stasi ist oder halt auch bei den ganzen Offizieren. Das ist wirklich von vorne bis hinten großartig besetzt auch. Es sind kaum Stars dabei, wenn man jetzt sagt, Thomas Kretschmann Reichmann ist jetzt ein Star, natürlich, klar, aber es ist nicht so der neue Film mit Thomas Kretschmann. Nein, das ist einfach, der spielt einfach eine geile Rolle. Dann ist noch David Cross dabei und es gibt einen sehr, sehr schönen kurzen Auftritt von Bernd Michael Lade und das ist alles ganz, ganz wunderbar. Was mich jetzt gestört hat, um mal meinen Monolog mal zum Ende zu bringen, um einfach meine Begeisterung für diesen Film einfach rüberzubringen, ist einfach, dass der Hauptdarsteller, also das Familienoberhaupt, das den Ballon zusammenbaut, der ist mir ein bisschen zu gut aussehend. Ja, der sieht mir ein bisschen zu gut aus und auch so von der Frisur her, wo ich sage, so nein, so sahen die Leute 1978, 79 nicht aus, schon gar nicht in der DDR und sie sprechen auch alle relativ Hochdeutsch, das ist mir aufgefallen.
Ja, dir auch? Sie sprechen alle Hochdeutsch. Nein, aber wenn das ist genau der Punkt, der mir eben sehr, sehr gut gefällt, dass dieser Film niemals denunziert und dass er niemals nur so zum Selbstzweck eine Geschichte erzählt oder dass die Figuren irgendwie so wie bei James Bond irgendwie, sie sind böse, man weiß zwar nicht warum, aber sie sind einfach böse und sie wollen vernichten oder so. Also gerade diese Figur, die Thomas Kretschmann, dieser Oberstleutnant von der Stasi, was er da spielt und wie diese Figur gebaut ist und was der da sagt und wie der Kretschmann das spielt, also wie das inszeniert ist von Bully, das heißt doch nichts anderes, dass Bully ein sehr kluger Mann ist und dass er über Film sehr viel weiß, über Dramaturgie, wie er die Spannung hält und wie er es schafft, mein Interesse aufrechtzuerhalten, die ganzen zwei Stunden oder 90 Minuten.
Obwohl du weißt, was passiert. Obwohl du weißt, das ist so, also es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich ein Meisterwerk und man kann ihn wirklich neben Spielberg-Filme stellen oder amerikanische Produktionen stellen. Ich glaube, der Film lief auch in ausgewählten Festivals, ich glaube auf dem Sundance Festival in Colorado und hat auch, glaube ich, zu Aufsehen. Also ich wünsche mir wirklich, dass Bully weitermacht mit diesen Sachen, weil dann wird er wirklich zu einem ganz, oder ist er schon natürlich ein großer Regisseur. Und jetzt kommt ja gerade der neue Filzmeier, oder der letzte Filzmeier, muss man sagen, Film raus auf Prime, weil die Kinos ja immer noch leider zu haben, wo Bully wieder spielt, zusammen mit Happe Kerkeling. Da freue ich mich auch sehr drauf. Hat so einen bayerischen Namen, der Oberkrachtner und der Tod oder der Teufel. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber ich wünsche mir, falls Bully das hört oder jemand das hört, bitte, bitte mach mehr Filme in diese Richtung, es ist einfach so ein gutes Gefühl zu sehen, dass deutsche Filmemacher doch mehr können als Keinauer Hasen 3 und dieses ganze Zeug und Fuck you Goethe 17. Das hat alles seine Berechtigung, aber es gibt ein anderes deutsches Kino, was sich wirklich mit internationalen Produktionen messen kann und dazu gehört Ballon definitiv ganz weit vorne dazu.
Auf jeden Fall. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass die Rezensionen damals vom Feuilleton auf den Film, also als er ins Kino kam, die waren recht gut. Teilweise sogar euphorisch, aber im Großen und Ganzen dann trotzdem in gewisser Weise verhalten, wo sie sagen, nee, der Film ist okay, ja, kann man sich durchaus angucken und ist in Ordnung. Ich kann mir das jetzt vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Filzmeier den Film gemacht hätte oder von mir ist ein anderer Regisseur, ein anderer deutscher Regisseur, der einen höheren Florian von Donnersmarck zum Beispiel, da wären alle komplett ausgerastet und hätten wahrscheinlich gesagt, was für ein Meisterwerk und so.
Ja, dann wäre der Film auch 5 Stunden lang gewesen und alle wären eingepennt, wenn Florian
wahrscheinlich
Donnersmarck-Dings, genau. Also das ist ja auch das Tolle, dass Bully jetzt auch nicht gesagt hat, ich will es jetzt mal allen zeigen, was ich kann und er macht einen bitter ernsten Film, sondern er macht einfach einen guten Film. Hat's er gemacht. Macht den besten Film, den er machen hätte können. Ja. Und nicht, er legt es jetzt nicht drauf an, das hat ja Spielberg auch damals, ich muss das kurz sagen, weil das war halt in dem Interview, das ich mit Spielberg damals hatte, hat er ja gesagt, als wir Der Weiße Hai gemacht haben, wollten wir ja nicht irgendwie einen Blockbuster machen, sondern den möglichst gruseligsten Hai-Film, den es gibt. Und das ist halt geschafft. Und dieses Ziel zu erreichen, nicht zu sagen, wir gehen jetzt auf Kommerz oder wir gehen jetzt, es ist jetzt ein künstlerischer Befreiungsschlag. Nein, er hat aus dieser Geschichte wirklich das Beste rausgeholt und ein auch abgedroschener Begriff, Sittengemälde der damaligen DDR, auch allein dadurch, dass sie nach Berlin fahren, weil wenn du Filme aus der DDR siehst oder auch, was weiß ich, Agentenfilme, dann spielen die immer in Berlin, ne, oder so, ne, und der spielt in Thüringen, der spielt wirklich da, wo keiner sonst Filme dreht Und das ist schon wirklich, also ich kann nur meinen Hut davor ziehen, was für ein toller Film das geworden ist.
Ich glaube, dass das Problem bei solchen deutschen Geschichten ist immer, dass man entweder etwas erzählt, was so speziell ist, dass du sozusagen dabei gewesen sein musst, um es wirklich zu verinnerlichen und zu sagen, ja. Und dann wird es eben so, ich will nicht sagen Special Interest, aber dann wird es eben so genau, wo dann der Franzose oder der Chinese oder Ami sagt, kann ich nicht mit anfangen, geht mir am Arsch vorbei. Oder aber es wird dann so hollywoodig, sage ich jetzt mal so, dass die Amerikaner sagen, super, und wir sagen da so, naja, das ist jetzt aber auch ganz schön gefällig. Und ich finde, er hat mit diesem Film so eine Gratwanderung, ist ihm gelungen, auf der einen Seite also ein im besten Sinne Mainstream-Kino zu machen, auf der anderen Seite eine tolle Geschichte zu erzählen und, was für mich das Wichtigste war, eben nicht zu denunzieren und eben diesen Druck, also diese Welt zu zeigen, diese DDR-Welt, diese Schwierigkeit, ich komme hier nicht raus, die lassen mich hier nicht raus und ich fühle mich beobachtet, beziehungsweise ich werde beobachtet. Ich muss aufpassen, dass mein Nachbar mich nicht denunziert und. Und diese Welt, und in jedem Film wird ja eine Welt präsentiert und auch gezeigt, diese DDR-Welt wird eben nicht denunziert, sondern wird auf wird sehr genau gezeichnet und ist trotzdem unterhaltsam und es ist wahnsinnig spannend und wie gesagt, dieser Film hat keine Längen und der Film hängt auch nicht durch, wo du sagst, oh, die 20 Minuten, die hätten sich jetzt...
Und es sind wirklich die Schauspieler, es ist die Schauspielführung, wenn die Schauspieler und die Charaktere nicht so gut gezeichnet und gespielt worden wären, wäre das halt hätte was Dokumentarisches gehabt. Ja, aber das hatten wir auch schon bei Das Leben der Anderen, dass man da die Schauspieler, die waren auch toll, aber da ist es wirklich so, dass die kleinste, bis in die kleinste Rolle das auch so war. Wusstest du, dass es diesen Film schon mal gab? Die Geschichte
ist
schon mal
verfilmt worden. Ja. Ich wusste, dass es diesen Film gab und ich habe jetzt gerade noch mal geschaut und habe etwas total Interessantes festgestellt. Also es gibt da einen Film mit Bo Bridges aus dem Jahre 1900.
Und John Hurt.
Und John Hurt, genau, aus dem Jahre 82. Und jetzt halte ich fest, es gibt auch Deutsche, die in diesem Film mitmachen. Und zwar Klaus Löwitsch, Günther Meissner und Sky Dumont.
Und Sky Dumont, da schließt sich wieder der Kreis. Ja. Klaus Löwitsch, der ja eine Zeit lang überall zu sehen war, hier Peter Strom und so, der hat ja auch immer den Bösen gespielt. Aber es gibt auch diesen Film Gotcha aus 85, glaube ich, der spielt dann auch in der DDR, ein amerikanischer Film, so ein Spionfilm. Und da spielt Klaus Löwitsch auch den Bösen. Ich habe diesen Film, der heißt Mit dem Wind nach Westen. Genau, was auch wieder natürlich falsch ist, weil sie natürlich mit dem Nordwind nach Süden geflogen sind. Versucht das mal Amerikanern zu erklären. Das ist eine Walt Disney Produktion. Und das war einer der ersten Versuche von Disney, einen Film zu machen, der jetzt nicht für Kinder oder Familien unbedingt produziert wird, sondern da begann diese ganze Sache. Ich weiß nicht, ob das schon Touchstone ist, also die Produktionsfirma, die viele andere Sachen dann auch gemacht hat von Disney. Aber das ist einer dieser ersten Gehversuche. Ich kann mich selber damals nicht dran erinnern, den Film gesehen. Ich habe den Film nie gesehen. Aber meine Frage jetzt an dich, wie habt ihr überhaupt was davon mitbekommen, dass das damals passiert ist? Also nicht, dass dieser Film gedreht worden ist, sondern dass die Leute rüber gemacht haben.
Das haben wir über die Tagesschau natürlich, beziehungsweise über die Tagesthemen haben wir das rausgekriegt. Und
über
das
Westfernsehen,
Übers Westfernsehen. Naja, das stand nicht im Neuen Deutschland. Sensationell geglückte Flucht. Wir sind stolz auf euch, Genossen. Nein, wir haben es dann über die Tagesschau haben wir es dann mitgekriegt und wir haben es, ich weiß auch noch, in den Tagesthemen kam dann irgendwie 1982, 83 kam dann ein großer Bericht über diesen Film. Und wo ich dachte, ich war dann so hin und her gerissen, also auf der einen Seite interessierte mich der Film, aber als ich dann diese Bilder gesehen habe, dachte ich mir, ach, das ist wieder so ein Hollywood-Scheiß, ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Und dann kam ich nach dem Mauerfall 89, 90 nach West-Berlin und da gab es in West-Berlin ein Kino, die haben diesen Film rund um die Uhr, nicht rund um die Uhr, jeden Tag gebracht. Also es gab ein Kino, die haben diesen Film jeden Tag gebracht, Mit dem Wind nach Westen. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch eine Sache, weil wir ja immer da sagen, da schließt sich der Kreis. Die Musik in diesem ersten Heißluftballon-Film mit dem Wind nach Westen hat Jerry Goldsmith geschrieben. Und Jerry Goldsmith kennst du ja auch.
Ja, natürlich.
Das Omen und Planet der Affen, Chinatown, Basic Instinct und Poltergeist. Und er hat meinen Lieblingsflüchtlingsfilm, weil wir ja heute über Fluchtfilme reden. Es gibt einen wunderbaren Film mit Steve McQueen und Dustin Hoffman, nämlich Papillon. Und da hat er auch die Musik geschrieben. Also so schließt sich wieder der Kreis.
Papillon, der ja neulich auch geremaked wurde mit Sami, mit
Rami Malek.
Rami Malek, also der Freddie Mercury mal eben gespielt hat, Hennes Bender und einen Oscar dafür gekriegt hat. Du als Queen-Fan solltest das wissen. Und Charlie Hunnam, den ich habe beide nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass mein Vater das Buch hatte von Papillon. Und das ist aber so ein Flüchtlingsfilm. Wir haben überlegt, ob wir über Fluchtfilme reden. Yeah. Und es gibt, als ich so als Filmwissenschaftler, der ich ja bin, mich damit beschäftigt habe, habe ich gesagt, es gibt ja verschiedene Fluchtfilme, Escape-Movies. Es gibt so Filme, wo Leute aus dem Gefängnis ausbrechen.
Meistens hauen sie aus dem Gefängnis ab.
Meistens hauen sie aus dem Gefängnis ab. Das Gegenteil sind dann über die Heist-Movies, ne, so heißen die. Die heißen Heist-Movies, weil sie dann irgendwie irgendwo einbrechen müssen in irgendeine Bank oder in ein Casino.
Stimmt, da brechen sie irgendwo ein.
Ocean's 11 und so diese Sachen. Das ist auch ein Genre für sich. Der Heist-Movie ist quasi das Gegenteil von einem Escape-Movie. Und es gibt diese Fluchtfilme wie Die Verurteilten, wunderbarer Film, basierend auf Stephen King mit Tim Robbins
Wie heißt der nochmal? Tim Schilling. Nee, Tim, wie heißt der denn nochmal?
Tim Robbins. Wie heißt hier unser und der wunderbare, der von
Morgan Freeman.
Morgan Freeman, wie komme ich auf Morgan Freeman?
Morgan Freeman. So.
Und dann gibt's natürlich Flucht von Alcatraz und hier mit Clint Eastwood.
Gesprengte Ketten mit Steve McQueen natürlich.
Genau, gesprengte Ketten im Original natürlich The Great Escape. Da ist der quasi, das ist quasi der Urfilm für Escape-Movies. Da ist der Begriff Escape ja auch schon drin mit Steve McQueen und Charles Bronson habe ich neulich noch gesehen. 3 Stunden lang gesprengte Ketten. Wie wir im Ruhrgebiet sagen, Ketten. Kannst du mal Ketten. Und das, was mich so ein bisschen aufregt, ist, es kommen gar keine gesprengten Ketten. Nirgendwo wird eine Kette gesprengt in dem Film. Nee. 3 Stunden lang sitzt du da und sagst, wann sprengt der jetzt ab? Es gibt eine Stelle, wo James Coburn ein Fahrradschloss knackt. Das ist das Nächste, was an gesprengte Ketten rankommt. Aber ansonsten ist das natürlich ein ganz großartiger Film.
Ja.
Und 3 Stunden lang, das sind diese Filme. Aber das Thema Flucht jetzt aus einem bestimmten Land, das ist ja noch mal was ganz anderes. Es gab ja mal diesen Fernsehfilm, war es ein Fernsehfilm? Ich glaube schon, Der Tunnel mit Heino Ferch von 2001, der ja auch vor allem dieses Thema Flucht aus der DDR thematisiert hat. Und dann gibt es einen Film, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, ich habe ihn nicht gesehen, ein DDR-Film aus dem Jahr 1977 mit dem Titel Die Flucht.
Ja. Ich glaube,
mit Armin Müller-Stahl.
Mit Armin Müller-Stahl, genau. Ich habe den auch nie gesehen. Aber den gibt es.
Das ist so schön. Wir reden darüber, dass es den Film gibt, aber wir reden nicht über den Film, weil wir ihn nicht gesehen haben.
Ja, ich kann nicht über was reden, was ich nicht gesehen habe. Ich könnte jetzt sagen, der Film war ganz großer Mist.
Wenn wir jetzt bei Bender Streberg wären, würde Gary sagen, ja, habe ich nicht gesehen. Weiß nicht, kenne ich nicht. Und so muss man eigentlich über Sachen reden, die man nicht gesehen hat. Man sollte nicht über Sachen sprechen, zum Beispiel über Bücher, die man selber nicht gelesen hat, ne?
Ja.
Wo man selber nur den Titel kennt und dann minutenlang sich darüber aufregt, was das für ein furchtbares Buch ist, ne? Das sollte man nicht machen, ne? Auf keinen Fall. Deswegen reden wir auch nicht über die Flucht. Vielleicht sehen wir den irgendwann mal und können dann drüber reden. Aber dieses ganze Genre Flucht, es gibt ja auch die Serie Prison Break, auch da geht es darum, wie sie irgendwo rauskommen und so weiter. Das ist ein Genre für sich, ein Filmgenre für sich. Und ich fand das wirklich interessant, dass auch natürlich klar in der DDR sich die Menschen und die Künstler und die Filmemacher sich damit beschäftigt haben, aber natürlich entsprechend vorsichtig damit umgehen mussten mit dem Thema, mit dem Sujet.
Ja, klar. Das ging dann meistens wirklich, dass wir dann amerikanische Filme oder Serien gesehen haben, wo dann Leute aus dem Knast abgehauen sind oder sowas. Aber wirklich, also dass jemand aus einem Land flüchtet, da kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht gab es sogar sowas, ne? Aber mir fällt natürlich noch ein ganz wichtiger Film ein, Der unsichtbare Dritte von Hitchcock. Ist natürlich auch so ein Fluchtfilm, wo auch einer immer auf der Flucht ist. Ja,
natürlich, klar. Das ist das North by Northwest mit dieser wunderbaren Szene mit dem Flugzeug, mit Cary Grant. Ja. Und,
aber mir ist noch eine Sache eingefallen, weil du sagst, so mit Sachen, die man sich anguckt und Sachen, die man, wo andere Leute was einem empfehlen. Also ich musste wirklich feststellen, im Laufe der letzten 2-3 Jahre, man muss auch wirklich sagen, den Streaming-Portalen sei Dank, ich habe mir sehr viele deutsche Filme angeguckt und auch deutsche Serien. Da hat sich meiner Meinung nach eine ganze Menge getan, weil ja eigentlich, man muss es auch sagen, bis vor 5 oder bis vor 10 Jahren gab es eben Iris Berben und Veronika Ferres und Heino Ferch oder wie unser Freund Tobias Saalfeld sagt, Heino Ferch. Ne? Also es gab, sage ich jetzt mal so, Heino Ferch. Es gab eben, sage ich jetzt mal so, 20 deutsche Schauspieler, die haben alles gespielt. Und da waren gute Sachen dabei, da waren auch schlechte Sachen dabei, aber du hast dich dann wirklich gelangweilt, hast gesagt, ich möchte gerne immer mal andere Schauspieler sehen. Immer wieder die gleichen Nasen. Und die Inhalte waren die gleichen, die Autoren waren die gleichen, die Regisseure waren die gleichen. Und dann war das so eine Soße, wo ich gesagt habe, oh, so geht's mir manchmal immer noch, nicht immer, aber ab und zu beim Tatort. Ne? Aber ich habe einfach in den letzten 2-3 Jahren so viele gute deutsche Filme gesehen. Ja. Und tolle Schauspieler, ganz klar. Tolle Regisseure. Und ich möchte dir und auch unseren IMs da draußen, möchte ich einen Film empfehlen, den wahrscheinlich einige Leute kennen, aber vielleicht doch noch nicht alle gesehen haben. Auch den gibt es auf den Streamingportalen. Und zwar, der Film heißt Das schweigende Klassenzimmer.
Ah, ja.
Den kann ich dir sehr empfehlen. Das ist nicht so ein spannender Film wie Ballon von Bully Herbig. Es ist aber trotzdem ein sehr berührender, bewegender Film. Regie führte Lars Kraume. Und Lars Kraume hat auch bei einem anderen großen deutschen Film Regie geführt, nämlich bei Der Staat gegen Fritz Bauer mit dem fantastischen Burkhard Klausner in der Hauptrolle. Ja. Beide Filme kann man sich angucken auf den Streamingportalen. Beide Filme sind fantastisch. Aber ich muss sagen, wo es mich wirklich gepackt hat und wo es mich wirklich emotional sehr gerissen hat, war Das schweigende Klassenzimmer. Ein sehr empfehlenswerter Film. Und ich habe ja auch in letzter Zeit, hast du diese Serie gesehen mit Anke Engelke? Diese Beerdigungsserie, die fand ich auch ziemlich gut. Ja,
das letzte Wort, glaube ich, ne? Oder?
Genau. Fand ich auch sehr gut. Und ich glaube, da kommt jetzt eine Generation von Filmemachern, also das heißt Regisseuren, Autoren und Schauspielern auf uns zu, dank der Streaming-Portale. Also man kann es schon sagen, also Netflix und auch
Amazon Prime. Aber vergessen wir mal die deutsche Filmförderung nicht und so weiter. Also es ist schon so, Böhmermann hat ja neulich über den deutschen Film so hergezogen, wo er ja auch teilweise recht hat. Aber es gibt halt auch eben noch die andere Seite. Ich glaube, das Problem ist einfach, und deswegen habe ich, jetzt wo du es sagst, und das schweigende Klassenzimmer, deswegen habe ich diese Filme auch nicht auf dem Schirm gehabt oder wollte sie nicht sehen, weil sie natürlich prinzipiell keine Feel-Good-Movies sind. Sie sind jetzt nicht Filme, wo du sagst, jetzt habe ich mal Lust auf Zurück in die Zukunft oder Star Wars, sondern es sind Filme, die durch das Zeitgeschehen, durch das, was wirklich passiert ist, natürlich halt auch bedrücken und nicht, aber auch gerade deswegen auch sehenswert sind. Nur in einer Zeit, die sowieso ein bisschen bedrückend ist, also ziemlich bedrückend ist, sich sowas anzugucken, kann ein, ich finde, man muss den Mut haben, sich diese Filme anzugucken, gerade weil sie halt so wichtig sind und relevant sind, weil sie eine Relevanz haben, weil es wichtig ist, sich zu erinnern an eine Zeit, wo es wirklich Repressionen gab und wo wirklich Leute unterdrückt worden sind. Und in einer solchen Zeit leben wir halt nicht mehr. Das muss man auch sagen. Wir leben in einer Zeit, wo es wirklich eine große Freiheit gibt und wo man eigentlich jeden Tag das feiern sollte, dass man trotz der Probleme, die man hat, immer noch so leben kann, wie man lebt. So eine Zeit gab es mal. Es gab mal die Zeit, wo es das eben nicht ging in der DDR. Und das muss man sich halt immer wieder klar machen. Und das machen diese Filme und das macht halt auch Ballon deutlich. Und Ballon schafft es halt, dir das auf eine Art und Weise zu vermitteln, die wirklich, wo du sagtest, im besten Sinne des Wortes Popcorn-Kino ist, die Idee und die Menschen, die Gefühle nicht zu verraten, nicht zu polemisieren und trotzdem einen Unterhaltungsfilm zu machen, der auf tatsächlichen Begebenheiten basiert, wo man nachher sagt, toll, dass es diesen Film gibt. Und das ist wirklich, das möchte ich wirklich als Schlusswort nochmal sagen heute, danke nochmal, Bulli, dass du diesen Film gedreht hast und dass es diesen Film gibt, der einem so auch so einem menschliche Hoffnung dann auch wieder gibt, der einen wieder an das Gute und an die Möglichkeiten wieder glauben lässt, dass Menschen auch in kritischen Situationen zu etwas Positivem fähig sind.
Ja. Ja, besser könnte ich es jetzt auch nicht sagen. Ich finde den Film fantastisch. Und ich glaube, wir haben jetzt so viel Werbung gemacht, dass jetzt alle, die das jetzt gehört haben, werden jetzt sich diesen Film besorgen oder diesen Film sich angucken. Also genau. Ich glaube, positiver kann man über einen Film nicht reden.
Positiv aber kann zu man Recht. Auch diesen Podcast nicht enden. Ich bin gespannt, über was wir in der nächsten Woche reden. Hast du jetzt schon eine Ahnung, wie wir diesen Podcast nennen wollen jetzt am Ende des Podcasts?
Ich hatte irgendwie gerade so ein Bild, so irgendwie, weil du gerade mit Popcorn, Kino, Popcorn fürs Hirn oder irgend sowas in dieser Richtung. Irgendwie, also sowas.
Das
ist doof, oder? Das ist ein blödes Bild.
Nein.
Nennen wir das denn jetzt?
Come fly away in my beautiful balloon. Ne? Das hätte man einspielen können, hat aber nicht gemacht, zum Glück.
zum Glück.
Ja, wir werden uns noch was einfallen lassen, wie der Podcast heißt. In dem Moment, wo ihr das jetzt hört, wisst ihr ja, wie der Podcast heißt, weil er ist ja dann Dings.
Wir nochmal danke an gerade im Moment. Hören. Wir wissen es im Moment nicht, weil das ist jetzt gerade.
Das ist der Zauber des Podcasts. Wir bedanken uns Podcast. Bei euch fürs Zuhören, bedanken uns bei unseren Patreons für die Unterstützung. Noch bis Ende Mai könnt ihr, wenn ihr wollt, ein Comic-Band, ein Cartoon-Band von mir erwerben, bekommen für umsonst. Schicken wir den euch signiert, wenn ihr Patreon seid oder Patreon werden möchtet. Er heißt Alles Wesentliche. Kommt einfach raus als kleines Dankeschön für euch über unsere Patreon-Seite. Ansonsten bleibt uns gewogen, teilt uns.
Ach so, ganz kurz.
Ja.
Der Link zu unserer Patreon-Seite ist in der Beschreibung des Podcasts vorhanden. Also wenn ihr euch die Beschreibung zum Podcast anguckt, ja, dann macht ihr Klick und dann seid ihr auf der Seite und werdet feststellen, meine Fresse, ist das schön hier bei Patreon.
Ist das schön bei uns, ja.
Ja, bei Benders und Nikolai ist auf der Patreon-Seite.
Ganz genau. Guckt einfach drauf und ansonsten teilt uns, liked uns, verbreitet, spread the word, also erzählt anderen Leuten von diesem Podcast, damit viele Leute möglichst uns in den Genuss dieses Podcasts kommen. Und ein Genuss war es auch dieses Mal wieder, Thomas, mit dir herrlich zu sprechen. Mal wieder eine Absage, die, ich denke, einen Grimme-Preis durchaus verdient hätte, aber wer fragt mich schon. So, also auf jeden Fall wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hennes Bender und Thomas Nikolai, der kleine, launige Ost-West-Dialog. Blühende
Landschaft.
Das können wir besser. Das machen wir jetzt unisono. Das machen wir jetzt vereint. So.
Gut.
Wenn es wieder heißt, du musst schon auch anfangen, wenn ich das. Nochmal. Wenn es wieder heißt, machst du jetzt mit oder nicht?
Ja, ich versuch's ja, aber du bist immer so streng.
Wenn es wieder heißt,
blühende
Landschaften.
Ne.
Se.
Se runde me. Scheiße.
Was ne? Da.
Macht's gut, Leute. Bleibt gesund.